Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich glaube, es sind schon wieder 4 Jahre her, wo ich das letzte Mal hier war. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es war nämlich ungefähr die gleiche Jahreszeit. Ich glaube, es war tatsächlich im Februar. Und es war gleiches Wetter. Strahlend blauer Himmel. Also, Luzern hat was an sich. Es ist immer schön hier, wenn ich komme. Genau. Ja, Sonnenschein ist immer schön, aber noch mehr wünsche ich, dass wir alle Sonnenschein im Herzen haben und tatsächlich den Frieden Gottes heute am Sabbattag erleben dürfen. Ich habe keine ADRA-Präsentation dabei, das würde die Zeit sprengen, aber ich will doch ein paar Informationen loswerden. Da komme ich nicht ganz umhin. Viele fragen mich, ja, wie läuft es denn jetzt während der Covid-Zeit? Könnt ihr überhaupt arbeiten? Und das kann ich bejahen. Also die Arbeit geht weiter. Und wir haben dieses Jahr schon mit einigen Projekten, größeren Projekten begonnen, was uns sehr freut, weil das war so ein bisschen meine Sorge, dass wir tatsächlich nicht weiterkommen, weil vieles auch stillgelegt ist. Anfang oder letztes Jahr im März hatten wir ein bisschen Probleme, weil in einigen Ländern die Regierungen für einen harten Lockdown plädiert haben. Ja. Auch in Simbabwe, wo wir sehr große Projekte, Nahrungsmittelverteilungsprojekte fahren, wollte die Regierung diese Projekte stoppen. Ja. Wir versorgen derzeit etwa 200.000 Menschen. Nicht nur mit Nahrungsmitteln, sondern auch mit Know-how, damit sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen und selber sich versorgen können. Aber sie sind auf diese Lebensmittelverteilungen angewiesen. Und die Regierung wollte das stoppen. Wir sind mit anderen Hilfswerken gemeinsam, haben wir eine Aktion gestartet und haben mit der Regierung gesprochen und aufgezeigt, was das bedeuten würde. Denn hungernde Menschen sind auch ein Risiko für das Land, ne? Weil wenn jemand hungert, da ist die Revolution sehr schnell bei Fuß. Ja. Sie haben das dann gelockert. Wir konnten die Projekte bis heute noch ungestört weiter fortführen. Da freuen wir uns sehr. Wir wissen nicht, wie es weitergeht und wie sich alles entwickelt. Im Moment sieht es aus, als ob alles gelockert wird. Aber man spricht schon von einer dritten Welle, das noch kommen könnte. Und wir hoffen und beten, dass wir einfach weitermachen können. Was wir feststellen ist, dass auch hier bei uns in der Schweiz die Not größer wird. Wir machen also etliche Verteilaktionen über verschiedene Gemeinden, ganz neu in Biel. Und wir haben schon einige Anwärter, weil sie sagen, man sieht um sich immer mehr Menschen, die ihre Jobs verlieren, die vielleicht ein bisschen durch das Sozialnetz durchfallen. Und da sind wir dann gefragt. Also ich vermute, dass hier noch einiges an Arbeit auf uns zukommt. Worüber ich mich sehr freue, ist, dass die Paketaktion dieses Jahr sogar richtig gut und reibungslos gelaufen ist, trotz Corona. Wir konnten die Pakete von der Schweiz nach Moldawien transportieren ohne Probleme und ohne Verluste. Das war sehr schön. Ich sage das mit ein wenig Stolz, um ganz ehrlich zu sein. Denn wir sind eine der wenigen, wir sind sogar das einzige ADRA-Büro, also ADRA Schweiz, die es gewagt hat, dieses Projekt trotz Corona durchzuführen. Und so alle unsere Nachbarn, die haben es abgelehnt, weil sie gesagt haben, sie wissen nicht, ob die Pakete weitergehen, ob was aufgehalten wird und so weiter und so fort. Also da bin ich schon ein wenig stolz, dass wir es durchgezogen haben. Und das ist ja eigentlich das Markenzeichen von ADRA, dass wir in Krisenzeiten agieren. Und das konnten wir hiermit auch tun. Ja. Haben viele Familien und viele Kinder glücklich gemacht. Ja, das vielleicht soweit ein bisschen, was bei ADRA gerade passiert und wie wir arbeiten. Das Büro, ja genau, das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass wir gezügelt sind. Wir sind nicht mehr in Zürich, sondern in Aarau. Haben dort in der Gemeinde Räume bekommen, die wir bezogen haben. Wir sind gerade umgezogen und dann brach Corona aus. so dass wir die Büros eigentlich gar nicht nutzen. Wir machen alle Homeoffice und aber wir freuen uns, wenn wir alle wieder zusammenkommen können und gemeinsam in den neuen Büros arbeiten können. Ja, vielleicht so viel zu ADRA. Wer noch Fragen hat, ihr könnt nach dem Gottesdienst gerne auf mich zukommen. Ich habe mir eigentlich immer gesagt, ich will nicht jedes Mal, wenn ich eine Predigt halte, eine ADRA-Predigt halten. Ja, es ist eigentlich auch keine ADRA-Predigt, die ich halte, aber mein Erfahrungsschatz kommt eben aus ADRA. Ich bin mittlerweile, ja, es geht auf die 30 Jahre zu, dass ich in diesem Job tätig bin. Und das prägt einfach mein Leben. Und in den ersten 10 Jahren, da war ich noch nicht verheiratet und hatte auch keine Kinder, da war ich hauptsächlich in der Nothilfe unterwegs. Also alle großen Katastrophen seit den 90er Jahren, die ihr vielleicht im Kopf habt, ich war fast überall dabei. Ich kann mich an Somalia erinnern, das war so mein erster Einsatz. Ich war jung und grün, hatte keine Ahnung. Und man hat mich da gleich nach Somalia geschickt. Ich weiß nicht, wer von euch ein bisschen was über Somalia weiß. Damals, wie auch heute, muss man leider sagen, es gab keine stabile Regierung. In den 90ern gab es überhaupt keine Regierung. Dafür gab es 4 Kriegsparteien, die gegeneinander gekämpft haben und das ganze Land in Unruhe gebracht haben. Es waren zigtausende Menschen unterwegs, die ihr Zuhause verloren haben, die fliehen mussten und irgendwo in der Wüste durch mussten. Hier haben wir die Menschen mit Nahrungsmittel und Wasser versorgt. War eine ganz, ganz schreckliche Situation. Es war auch sehr gefährlich. Ich kann mich erinnern, wir sind mit Fahrzeugen rumgefahren und hatten 5 bis 6 Leute auf dem Dach, die schwer bewaffnet waren. Ja, das waren also Privatleute, die man angeheuert haben, die alle irgendwo eine Waffe her hatten. Und das war vom Kleinkaliber bis hin zur Panzerfaust, konnte man alles finden. Und ich habe mit meinen Kollegen darüber gesprochen und habe gesagt, ist das denn notwendig, dass wir so schwer bewaffnet durch die Gegend fahren? Denn was passiert, wenn es tatsächlich zum Gefecht kommt? Wir sind ja dann mittendrin. Ja. Und sie haben gemeint, ja, da hast du vielleicht recht. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen mal was. Sucht mir das schlechteste Auto, das ihr finden könnt. Das haben sie auch getan. Es war ein alter Fiat. Er hatte keine Türen. Die Windschutzscheibe fehlte und man musste so die Kabel so aneinander reiben, damit er überhaupt ansprang. Also ich war überzeugt, da an dieses Fahrzeug hat keiner Interesse. Denkste. Wir sind dann eines Tages in Mogadischu angehalten worden von so einem kleinen Somali. Da war die Waffe, die er trug, größer als er. Und er war sehr überzeugend, als er mir die Waffe an den Kopf hielt. Ja, wir haben ihm dann gerne das Fahrzeug überlassen und sind dann zu Fuß dann ins Büro zurückgelaufen, was auch nicht ungefährlich war. Ja, also eine sehr gefährliche Situation. Es ist auch viel Leid passiert. Viele Menschen leben, viele Familien sind zerstört worden und ja, Menschen waren wirklich auch durcheinander, haben viel Leid erlebt. Eines der nächsten großen Situationen, in die ich wo ADRA tätig war, das war Ruanda. Wer kann sich an Ruanda erinnern? Da ist auch ganz Schreckliches passiert. Es war ein Völkermorden, das man kaum, zumindest in der Neuzeit, nicht kannte. Über 1 Million Menschen sind innerhalb von 3 Tagen ums Leben gekommen. Das sind Milizen von einer Volksgruppe durch die Straßen gegangen und haben alles niedergemetzelt, was sich geregt hat. Eine ganz schreckliche Situation. Die Situation wurde ein Stück weit verfilmt. Es gibt einen Film, den ich sehr empfehlen kann. Das nennt sich Hotel Ruanda. Das tut die Situation erstmal wirklich gut darstellen, wie das überhaupt zu dieser Spannung kommen konnte und zu dem Genozid. Aber das Interessante dabei ist, das Hauptaugenmerk wird gelegt eben auf dieses Hotel Ruanda. Das wurde von einem Adventisten geleitet und er hat dieses Hotel versucht zu einer Flüchtlingsherberge umzuwandeln. Also alle Menschen, die er gefunden hat, die verfolgt wurden, hat er hier beherbergt. Und das konnte er lange, lange Zeit durchhalten. Und er ist damit auch ausgezeichnet worden, dass er diesen Mut hatte, praktisch der Gegenseite zu trotzen. Auch hier in diesem Land ist viel Leid passiert. Selbst in unseren eigenen Einrichtungen. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ich habe mit dem Schulleiter unserer Universität in Mudende gesprochen. Eine Universität, die einen sehr, sehr guten Ruf hatte. Da sind Menschen aus ganz Afrika hingegangen, weil das so eine exzellente Universität war. Und diese Universität galt als Niemandsland. Ja, die umliegenden Völker, die haben sich ja immer irgendwie, da gab es immer wieder Stammesfäden und so weiter. Aber jeder wusste, die Universität ist unantastbar. Nur als es zu dem Genozid kam, passierte etwas, was der Schulleiter auch nicht verstand. Er meinte, da ist dann irgendwas passiert. Dann sind plötzlich auf dem Gelände sind Adventisten aufeinander losgegangen. Und es gab ein Wahnsinnsblutbad auch, ne? Ich habe etliche Adventisten, vor allen Dingen Adventisten, dann interviewt und habe gefragt, was ist da eigentlich passiert? Und sie mussten eingestehen, oder viele, mit denen ich gesprochen habe, sie mussten eingestehen, wir wissen es nicht. Wir haben rot, im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben rot gesehen. Ja, und dass in uns irgendwas gefahren, und ich sage das mit einer Unterstreichung, irgendetwas in uns gefahren, das uns dazu bewegt hat, einfach brutal reinzudreschen. Auch hier ist viel Leid passiert. Viele Menschen sind ums Leben gekommen. Es gab viel Trauer, viel Wut. Und man kann sich das auch gar nicht so richtig vorstellen. Eine dritte Begebenheit möchte ich erzählen. Das war der Balkankrieg. Den haben einige noch vielleicht auch in Erinnerung, der über 10 Jahre ging. Auch hier sind viele Menschen vertrieben worden. Es ist ethnisch gesäubert worden im Balkan. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Da bin ich mit einem Kollegen durch die Straßen von, ich meine, es war Pristina im Kosovo, sind wir gelaufen und hatten Hunger verspürt und haben etwas zu essen gesucht. Es gab zwar wenig, aber einige Restaurants haben im Minimalverfahren Essen zubereitet. Und wir fanden auch ein kleines Restaurant. Da stand der Wirt vor seinem Haus und er winkte uns rein und hat gemeint, er kann uns was zu essen machen. War ein ganz freundlicher Serbe. Hat uns ganz leckeres Essen gemacht und er saß bei uns und wir haben uns unterhalten. Irgendwann mal so im Verlauf des Gesprächs fragte ich ihn dann, was denn so seine größte Sehnsucht sei. Und er sagte, dass endlich Frieden in diesem Land einkehrt. Und er hat es wirklich, man konnte merken, dass ihm das wirklich ein Herzensanliegen ist. Ja. Und ich habe ihn dann gefragt, sag mal, was würdest du persönlich tun, damit der Friede wieder einkehrt? Er schaute mich an und sagte, Mike, sag es mir, ich mache es. Und dann habe ich etwas gesagt, das war ein bisschen gewagt sogar. Ich habe ihn gefragt, weil ich wusste, dass im Nachbarhaus Albaner gewohnt haben. Dann habe ich ihn gefragt, weil er Serbe war, habe ich ihn gefragt, würdest du es zulassen, dass dein albanischer Nachbar wieder in sein Haus einzieht? Und dann passierte etwas, da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich die Bilder noch sehe. Dieser freundliche Mann veränderte plötzlich sein Wesen. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Es wurde zu einer Fratze. Ja. Und dann sagte er, nein, niemals. Ich werde es niemals zulassen, dass diese Familie hier wieder einzieht. Wenn ich sie nur sehe, werde ich, und jetzt sage ich nicht weiter, was er alles so sagte. Das kann man hier so nicht wiederholen. Also ganz schlimm. Bei all diesen Erfahrungen habe ich mich immer gefragt, was ist hier passiert, dass Menschen so unversöhnlich sind? Natürlich, viele haben sehr viel Leid erlebt. Aber ich habe sehr viele ehemalige jugoslawische Freunde in Deutschland gehabt, die mit dem Krieg gar nichts zu tun haben, auch keine Verluste erlebt haben. Aber auch sie haben plötzlich sich verändert und wurden sehr unversöhnlich gegenüber den anderen Volksgruppen. Ja. Und klar, man kann verstehen, Kriegserlebnisse sind Extremfälle. Vor allen Dingen, wenn man da Verluste erlebt in der Familie und so weiter. Ne? Aber ich möchte mal jetzt den Sprung wagen zu uns. Wie ist es denn mit kleinen Dingen? Ist denn bei uns hier in unserer sicheren Umwelt, wo wir eigentlich nicht dieses Leid erleben wie in Kriegssituationen, ist vielleicht auch schwer. Wir erleben Dinge, die nicht schön sind, aber vielleicht nicht ganz so tragweit wie in Extremfällen. Wie ist es denn mit den kleinen Dingen? Sind wir zur Versöhnung bereit? Ist Versöhnung überhaupt möglich? Und das ist das Thema meiner Predigt, Versöhnung. Versöhnung möglich? Und ich habe da ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Wer von euch weiß, nee, anders gefragt, ihr wisst, dass jedes Jahr irgendeinem Thema gewidmet wird. Ja, das wird von der UN dann ausgerufen, ja, das Jahr der Frau, das Jahr des Kindes und so weiter, ja. Wer weiß, welches Jahr 2009 war? Wisst ihr nicht mehr, gell? Das war tatsächlich das Jahr der Versöhnung. Ja, man müsste meinen, oh, wenn man da ein ganzes Jahr dafür widmet, dass sich doch da was bewegt und dass das in Erinnerung bleibt. Ist was geschehen? Eigentlich das Gegenteil. Wenn wir so die Forschungsinstitute für Spannung, also für Kriegssituationen oder auch die Sozialämter, die zum Beispiel die Spannungen in Familien und so weiter verfolgen, wird man feststellen, dass die Spannungen auf unterschiedlichen Ebenen eigentlich eher steigen. Ja. Also das Jahr der Versöhnung war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Und es scheint schon fast so, dass Menschen heutzutage, dass viele Menschen so sich in unversöhnlichem Verhalten auch so ein bisschen wohlfühlen. Klingt ein bisschen komisch, gell? Aber den Eindruck habe ich schon manchmal, ne? Dass man gerne hergeht und wenn einem was passiert, dass man gern bereit ist, dann sofort Rache zu üben. Ja. Übrigens, dieser Rachegedanke, das ist ein völlig heidnischer Gedanke. Der ist biblisch nicht anzutreffen. Trotzdem, selbst nicht Bibelbewandte kennen die Aussage Auge um Auge. Ihr kennt das auch. Ja. Und das assoziiert man gerne mit Vergeltung. Ja. Wir müssen aber den Kontext immer anschauen. Wir können das mal ganz kurz zusammen lesen. Es ist eine Nebenbemerkung, aber eine ganz wichtige Nebenbemerkung, denke ich mal. In 2. Mose 21, dort lesen wir den Vers 24. 2. Mose 21, Vers 24. Wenn die Frau aber, jetzt muss ich doch meine Brille aufsetzen, man merkt, dass das Alter nagt. Wenn die Frau aber das Kind einen Schaden davon tragen, dann wird die Strafe nach dem Grundsatz festgelegt. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Wenn ein Herr einen Sklaven so schlägt, dass er dabei ein Auge verliert, soll er ihn zur Entschädigung freilassen. Und das ist das ausschlaggebende Wort, die Entschädigung. Also es geht hier nicht um Rache. Es ist eine Sozialversicherung, wenn man so will. Dass jemand, wenn man jemand was antut, dass er entschädigt wird. Das so viel zu diesem Gedanken der Rache. Die Rache ist nicht biblisch. Ja, auch der Herr, Gott sagt selbst, die Rache ist mein. Das liegt nicht an uns. Aber es scheint, also wie gesagt, Unversöhnlichkeit, das scheint Mode zu sein. Viele leben einfach darin. Ich habe es so ein bisschen erlebt vor ein paar Monaten. Bei uns am Ort gab es eine Baustelle mit einer Ampel. Man musste also warten. Irgendwas war mit der Ampel nicht in Ordnung. Sie blieb lange Zeit auf Rot. Aber ich kenne ja unseren Ort und kenne die Schleichwege. Also bin ich abgebogen und wollte großzügig diese Baustelle umfahren. Bin dann durch eine Straße gefahren, die mir sehr gut bekannt ist. Und dann sehe ich, dass jemand, ein Mann am Straßenrand stand und mir die Faust zeigte. Ganz wütend. Ja. Und ich fragte mich, ich bin ein friedliebender Mensch. Was habe ich denn getan? Und ich bin dann zu ihm vorgefahren, habe das Fenster heruntergekurbelt und gefragt, ob er ein Problem mit mir hat. Ja, ich sei in eine Straße gefahren, wo man nicht mit dem Auto fahren darf. Und dann ist es mir gekommen, ja stimmt, das ist eine Straße, die ist für Fahrzeuge gesperrt. Aber ich fahre jeden Tag mit dem Velo da durch und bin es einfach gewohnt, diese Straße zu fahren. Ich habe ihm das so erklärt. Und habe gemeint, er möge mir verzeihen, es war wirklich ein Versehen. Nein, das kann man nicht verzeihen, das muss man wissen. Ja. Und wir sind auseinandergegangen, da war keine Versöhnung möglich. Ja. Ging nicht. Und wie oft erleben wir das? Gerade wir als Deutsche sind da Meister darin, im Straßenverkehr uns aufzuregen. Über den anderen, der zu langsam fährt oder der auf der Autobahn auf der linken Spur ständig mit 100 fährt, ja. Das sind die Schweizer viel disziplinierter. Das freut mich sehr. Wir erleben es immer wieder. Der andere ist immer schuld, ja. Es scheint also wirklich Mode zu sein, dass man Aggressionen gegenüber andere hat und so eine unversöhnliche Haltung hat. Überhaupt kein Verständnis für das, was andere machen. Wenn wir von Unversöhnlichkeit betroffen sind, und das kann jedem von uns passieren, das ist, seien wir einfach mal ehrlich, wir sind alle gefallene Menschen und haben unsere Schwächen. Aber ich habe eine gute Nachricht für uns alle. Versöhnung ist tatsächlich möglich. Ja. Auch die Bibel weiß an vielen, vielen Stellen, legt sie dar, dass wie wichtig auch Versöhnung ist, damit wir unbelastet mit unseren Mitmenschen und mit Gott leben können. Und ich glaube, das ist das Schlagwort. Es gibt Ebenen der Versöhnung, die wichtig sind, dass wir das wissen. Aus meiner Sicht gibt es drei Ebenen. Die Versöhnung mit sich selbst, die Versöhnung mit unseren Mitmenschen und die Versöhnung mit Gott. Wie sieht das denn aus? Beziehungsweise zunächst mal ein interessanter Gedanke. Man redet gerne über Versöhnung zwischen uns und unseren Mitmenschen. Ja, aber es ist tatsächlich ein Dreieck. Es gibt im Alten Testament, im Hebräischen, gibt es einen Begriff, der heißt Zedek. Und das wird landläufig übersetzt mit Gerechtigkeit. Das heißt auch Gerechtigkeit. Ja? Aber wie wir ja wissen, ist die hebräische Sprache schon fast eine Denkart. Ja? Man muss da so ein bisschen weiterdenken. Was die alten Hebräer gedacht haben, wenn sie dieses Wort Gerechtigkeit oder Zedek vor Augen hatten, stellten sie sich ein Dreieck tatsächlich vor. Ja? Da bin ich, da ist mein Nächster, da ist Gott. Und wenn diese Linien, diese Beziehungslinien, wenn die durchgezogen sind, dann herrscht vollkommene Gerechtigkeit. Ja? Übrigens, diese Gerechtigkeit, die wird, wird geordnet im Grunde genommen von den Geboten Gottes. Ja? Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt nebenbei gesagt, wo David, der Psalmschreiber, immer wieder betont, dass er das Gesetz Gottes liebt, ja, dass sie gut ist und so weiter. Warum? Weil sie die Beziehungen regelt. Und das ist ja genau das, was Gott möchte. Er möchte Beziehung mit uns. Er möchte, dass wir Beziehung zu anderen haben. Ein ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht ganz einen kurzen Text, wo dieser Begriff auch vorkommt. Nur ein Begriff. In 5. Mose 10, Vers 18, dort heißt es, und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat den Fremdling lieb, das ist übrigens ein klassischer Adra-Text, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Schafft Recht den Waisen und Witwen. Da steht dieser Begriff Sedek. Ja? Habt eine Beziehung zu ihnen, denkt an sie und versorgt sie. Also wenn diese drei Linien durchgezogen sind, herrscht vollkommene Gerechtigkeit. Ein ganz schönes Bild aus meiner Sicht. Aber jetzt gehen wir mal in die Tiefe ein bisschen. Eigentlich könnte man eine Predigt über jede dieser Ebenen halten. Aber jetzt mal kurz als Überblick. Versöhnung mit sich selbst, was bedeutet das? Ja. Ich glaube, manchmal reicht am Morgen der Blick in den Spiegel. Ja, man schaut rein und schreckt zusammen und sagt, wer ist denn das? Ja, manchmal schaut man in diesen Spiegel und sagt, Mensch, eigentlich ist es gar nicht der oder die, den ich sein möchte. Ja, ich habe dies und jenes, ich hab so einen schlechten Charakter, den ich gar nicht will. Warum kann ich nicht sein wie er oder wie du? Oder ja, ich bin einfach unzufrieden mit mir. Oder ich habe Probleme im Job und ich halte diese Spannung nicht aus. Oder vielleicht werde ich nicht gesehen von meinen Mitmenschen. Und das schafft auch wieder eine Spannung. Ich bin mit mir selber uneins. Ja. In Jesaja 43, Vers 1 lesen wir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen genannt. Du gehörst mir. Was für ein kräftiger Satz. Wenn wir vor allen Dingen das ein bisschen analysieren, ich habe dich bei deinem Namen genannt. Das ist eine hohe Auszeichnung im Altertum gewesen. Wir kennen das vom Mittelalter oder in der deutschen Sprache. Da hat der Lehnsherr hat zu seinen Untertanen gesagt oder so gesprochen in der dritten Person. Ja, er möge mir die Füße waschen. Er möge mir das Essen bringen. Ja, das war also so ein Ausdruck des Ranges. Ne? Also das ist so der niederste Mensch. Gott macht das nicht. Er nennt uns beim Namen. Ja? Die höchste Auszeichnung, die es gibt. Und das sollten wir uns immer bewusst machen, dass Gott uns beim Namen nennt und dass er uns den höchsten Wert gibt. Wir sind wertvoll in seinen Augen. Manchmal vergessen wir das, weil die Welt, unsere Umwelt ist ja oftmals ungnädig. Wir sind in der Schule, wir sind in der Arbeit und wir müssen Leistung bringen. Daran werden wir gemessen. Ob wir wollen oder nicht, ob wir können oder nicht. Ja? Oder wir brauchen nur die Werbung anschauen. Da werden Bilder gezeichnet von Idealbildern, denen wir niemals entsprechen können. Ja. Und so vieles mehr. Gott liebt uns so, wie wir sind und wie wir sein können. Das sollte uns Wert geben, auch wenn wir vermeintliche Schönheitsfehler haben. Wir können uns mit uns selbst versöhnen, weil wir diesen Wert von Gott bekommen. Die nächste Ebene ist die Versöhnung mit dem Nächsten, was ja auch nicht ganz so einfach ist immer. Aber ich finde, eines der schönsten biblischen Geschichten zu diesem Thema ist die Geschichte von Jakob und Esau. Ihr kennt die Geschichte. Und Jakob musste seine Heimat verlassen, weil er seinen Bruder betrogen hat. Und der wiederum ihn geschworen hat, ihn umzubringen. Also er hat die Beine unter den Arm genommen und ist gegangen. Er war viele, viele Jahre fern von seiner Heimat. Und es gibt ja dieses landläufige Sprichwort, dass die Zeit Wunden heilt. Das mag in dem einen oder anderen Fall tatsächlich sein, aber trifft nicht immer zu. Man muss sich mal in die Situation von Jakob versetzen. Er ist geflohen mit dem Wissen, mein Bruder will mich umbringen. Mit diesem Wissen hat er zwanzig Jahre war er fern der Heimat und musste mit diesem Wissen leben, mein Bruder will mich töten. Das muss er innerlich aufwühlen, ja, und ganz zu schweigen von den Emotionen, die er seinem Bruder gegenüber empfand. Ihr wisst ja, wie das manchmal ist, wenn man in einer Situation ist, dann fängt so ein Kopfkino an, ja, und man malt sich aus, wie die Dinge sind und bildet eine Meinung über jemand anderen, den man vielleicht gar nicht spricht oder sieht, ja. Und das verhärtet sich dann und vertieft sich. Wir wissen, das ist jetzt alles Annahme, aber ich versuche mich in den Jakob hineinzuversetzen. Nun, dann bekommt er den Auftrag, doch wieder in die Heimat zurückzugehen. Das muss man sich auch dann vorstellen, mit diesem Wissen, mein Bruder will mich töten und ich soll ihm begegnen. Nicht ganz so einfach, und er hatte auch große Angst. Wenn wir die Geschichte lesen, hat er auch Maßnahmen getroffen, er hat Geschenke vorausgeschickt, er hat seine Familie geteilt und geordnet, damit irgendwas, wenn irgendwas passiert, dass nicht die ganze Familie verloren geht. Und jetzt passiert etwas, das wahrscheinlich den Jakob selbst überrascht hat. Er steht seinem Bruder gegenüber. Wahrscheinlich stehen sie ein paar Minuten von der Ferne, schauen sie sich an. Und dann läuft Esau auf ihn zu. Es heißt, er umarmt ihn und er küsst ihn. Das ist in diesen Regionen ist das ein Ausdruck der tiefsten Verbundenheit. Ja, eigentlich überall auf der Welt, ne? Und sie umarmen sich und versöhnen sich. Ihr Lieben, Versöhnung braucht manchmal Offenheit, die offenen Arme. Es braucht auch manchmal Mut, dass man dem Nächsten gegenübersteht und sagt, diese Person ist auch ein Geschöpf Gottes. Auch wenn was zwischen uns ist, ich will mich bemühen, mich mit diesem Menschen zu versöhnen, egal was passiert ist. Epheser 4, Vers 26, versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Wir sollen nichts stehen lassen und auch kein Kopfkino entstehen lassen, dass wir ein Bild von dem anderen entstehen lassen, der vielleicht gar nicht da ist, ja. Begegnung ist wichtig, die Offenheit und Mut, dass wir uns versöhnen. Und die Bibel ermutigt uns, nicht aus falscher Scham oder Stolz auf Versöhnungschancen zu verzichten, weil das ist manchmal unser Problem, ne? Unser eigener Stolz, unsere eigene Scham. Wir sollen nicht darauf verzichten, die Versöhnung anzustreben. Sprüche 16, Vers 7. Dort heißt es, sehr interessanter Text aus meiner Sicht, wenn dein Handeln dem Herrn gefällt, bewegt er sogar deine Feinde dazu, mit dir Frieden zu schließen. Das ist spannend, ja, dass selbst unsere Feinde, wenn wir willens sind, dann kann Gott selbst unsere Feinde dazu bewegen, sich mit uns zu versöhnen und Frieden zu schließen. Die dritte Ebene, Versöhnung mit Gott. Was bedeutet es, mit Gott unversöhnt zu sein? Klar, wir wissen, theoretisch, wegen der Sünde sind wir von Gott getrennt. Aber was heißt es jetzt ganz praktisch? Manchmal haben wir ein Bild von Gott und wir haben das in der Lektion heute Morgen ein bisschen entfaltet. dass er ein zorniger Gott ist, dass er ein strafender Gott ist. Und manchmal will er nicht so, wie ich will. Ja, er will es immer anders. Oder er lässt Dinge zu, die wir nicht verstehen. Ja, oftmals fragen wir, wenn uns irgendein Leid passiert, warum hat Gott das zugelassen? Ja, wenn er dieser liebende Gott ist, warum lässt er das zu? Ist es eine Strafe, weil ich seine Gebote übertreten habe? Habe ich mich falsch verhalten? Also Versöhnung mit Gott bedeutet demnach, würde demnach bedeuten, wenn ich die Gebote halte, kann ich zu Gott kommen und bin mit ihm versöhnt. Bleiben wir aber unbelehrbar, kann er wütend werden. Und wir haben ja verschiedene Beispiele in der Bibel. Eines, das was ganz immer wieder präsent ist in diesem Zusammenhang, ist diese Begebenheit im Volk Israel mit demjenigen, der am Sabbat Holz gesammelt hat. Ja, der hat Holz gesammelt und Gott sagt, die Strafe ist der Tod. Da zuckt man ja ein bisschen zusammen. Ja. Vermutlich war es mehr als nur das Holzsammeln. Ellen White macht da ein paar Aussagen dazu, dass dieser Mensch wahrscheinlich einen rebellischen, aufrührerischen Charakter hatte und dass dieses Holzsammeln im Grunde genommen ein Symbol war für seine Auflehnung gegen Gott und die Aufwiegelung des Volkes. Und deswegen diese so harte Strafe. Aber wir haben auch in der Lektion feststellen müssen, Gott ist nicht immer der strafende Gott. Er gibt uns Hinweise, ja, dass wenn ihr so und so macht, dann werdet ihr gesegnet werden. Wenn ihr aber vielleicht diesen Weg geht, da kann ich nicht mehr dabei sein und ihr habt den Segen nicht, dann kann es passieren, dass die Dinge nicht ganz so rund laufen. Also Versöhnung mit Gott bedeutet, wir können zu ihm kommen, so wie wir sind. Das wissen wir ja. Ja. Wir müssen nicht vorher alle Gebote abgehakt haben, sondern wir können so zu ihm kommen, wie wir sind und uns mit ihm versöhnen. Ja. Ich finde die Geschichte von König Saul und David sehr, sehr interessant in diesem Kontext. Beide haben Verbrechen begangen. Ja, beide haben versagt. Die Geschichten sind voll davon, wie sie Gottes Wege immer wieder verlassen. Jetzt ist es so, David findet Gnade, Saul nicht. Was ist passiert? Wenn wir David anschauen, seine Psalmen, die er geschrieben hat, merkt man, wie er so voller Liebe zu Gott ist. Ja? Und selbst wenn er immer wieder fällt und er hat Dinge gemacht, die absolut nicht gut waren. Er hat die Ehe gebrochen. Er hat gemordet für eine Frau. Er hat geraubt. Also hat schlimme Dinge getan. Und trotzdem findet er die Verzeihung bei Gott, findet er Gnade bei Gott. Warum? Weil er immer wieder zu Gott zurückgefunden hat. Hat immer wieder um Vergebung gebeten. Und Gott hat es ihm gegeben, trotz der Schwere seiner Verbrechen. Bei Saul war es ein bisschen anders. Vielleicht waren die Verbrechen sogar nicht mal so schlimm, wenn man das jetzt bewerten wollte, wie bei David. Was war sein großes Vergehen? Er hatte ja einen Berater in Samuel, auf den er meistens nicht gehört hat, aber er wollte immer die Meinung Gottes wissen. Ja? Dann ist Saul war dann nicht mehr da, er war dann schon gestorben und Saul war wieder in einer misslichen Lage. Jetzt war Saul nicht mehr da, den er befragen konnte. Und selbst wenn er nicht immer auf ihn gehört hat, wie gesagt, wollte er immer die Meinung wissen. Aber jetzt war er so in Panik und er wusste sich keinen anderen Rat, ich muss unbedingt Samuel sprechen. Was macht er? Er geht zur Hexe von Endor. und trägt ihr auf, sie soll den Samuel heraufbeschwören. Wir wissen natürlich, dass das nicht Samuel war. Aber das zeigt, wie abstrus dieser Weg war. Ja, statt, und ich bin mir sicher, dass Samuel den Saul instruiert hat und belehrt hat, du kannst zu Gott kommen, jederzeit, ähnlich wie David. Ja, aber er hat es nicht getan. Das war das große Vergehen bei Saul. Er ist nicht zu Gott gegangen, sondern er hat versucht es auf seinem Weg, er hat den Saul versucht heraufzubeschwören, der gar nicht Saul war. Also David hat die Beziehung zu Gott gesucht und er hat Gott immer gesucht und er hat ihn immer geliebt. Ja, alles, was ich so gesagt habe, das klingt alles sehr theoretisch und man könnte sagen, ja, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Ja, wir kennen das alle, dass man manchmal damit gar nicht zurechtkommt. Ja. Wir sind angewiesen auf die Gnade Gottes, aber nicht nur die Gnade Gottes, sondern auch auf sein Einwirken auf unser Leben. Wir müssen ihn einladen, dass sein Geist wirksam wird. Ich möchte euch jetzt zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, wo genau das passiert, dass man in ganz schweren Situationen versöhnen kann, auch wenn man es menschlich nicht kann, aber mit der Kraft Gottes es doch geht. Eine Geschichte, die mir erzählt wurde, als ich in Ruanda war. Ich habe von dem Genozid erzählt und ich habe die betroffene Frau nie persönlich getroffen, aber gute Freunde haben mir erzählt, was ihr widerfahren ist. Zur Zeit, als die Hutu-Milizen durch die Straßen gegangen sind, sind sie auch in die Häuser eingedrungen. Eine adventistische Familie, die saß, entschuldigt, in ihrem Wohnzimmer zusammen, haben gekniet und haben gebetet, dass das an ihnen vorübergeht. Ist nicht passiert. Die Milizen sind bei ihnen eingedrungen und haben den ganzen Haushalt getötet. Als die Milizen wieder durch waren, kamen Freunde, die sich verstecken konnten, sind ins Haus gekommen und wollten schauen, was passiert ist, ob es vielleicht doch Überlebende gibt. Sie haben sich angeschaut und haben gesagt, hier ist nichts mehr zu machen. Dann meinte einer, halt, die Ehefrau, man hat gesehen, dass der Finger zuckte. Ja, sie hat einen Speer durch den Kopf bekommen, aber sie zuckte noch. Haben sie schnell einen befreundeten Arzt herbeigeholt und der hat den Speer entfernt und sie lebte noch. Sie war 2 Wochen im Koma, ist aber danach wieder vollkommen gesundet. Sie konnte sich normal bewegen. Es war eine intelligente Frau, konnte weiter, hatte keine Schäden am Gehirn und war komplett wiederhergestellt. Einige Zeit nach dieser Begebenheit war sie mit Freunden auf dem Marktplatz in ihrem Ort. Plötzlich bleibt sie stehen und erstarrt richtig und schaut auf die andere Straßenseite. Auf der anderen Straßenseite stand ein Mann, der sie gesehen hat und der ebenfalls erstarrte und bleich wurde. Die Freunde schauten sie an und fragten, ist irgendwas nicht in Ordnung? Brauchst du Hilfe? Die Frau meinte, nein, nein, es ist alles in Ordnung. Und sie lief auf die andere Straßenseite und erkannte in dem Mann den Anführer der Miliz, der ihre Familie umgebracht hat. Und jetzt passierte etwas und mir stockt fast der Atem, wenn ich das sage, weil ich es selber kaum glauben kann. Sie geht zu diesem Mann hin und sagt, das, was du getan hast, das war wirklich schlimm. Ich werde meine Familie so vermissen. Aber ich vergebe dir. Jetzt liegt es an dir, dich mit Gott zu versöhnen und Vergebung von ihm abzuholen. Das kann man sich nicht vorstellen. Der Mann war inzwischen vollkommen durchnässt, weil er wusste, die Frau hätte nur einen Ton sagen müssen. Er wäre an Ort und Stelle gelyncht worden. Im Gegenteil, ihr Haus war nicht weit entfernt. Sie hat ihn zu sich nach Hause genommen, hat ihm neue Kleidung gegeben von ihrem verstorbenen Ehemann und hat ein Verhältnis, also eine Beziehung zu ihm aufgebaut. Sie hat ihm tatsächlich, hat sich tatsächlich mit ihm versöhnt. Man kann sich das nicht vorstellen, nicht wahr? Und ich sage mir im Nachhinein, das kann man nur machen, wenn man tatsächlich den Geist Gottes einlädt, wirksam zu werden. Mit unserer sündigen Natur würden wir sowas nicht schaffen. Aber was zeigt uns das? Versöhnung ist möglich. Und es sollte unser Ziel sein. Es sollte unser Ziel sein. Die Bibel ist von vorne bis hinten, spricht sie von der Versöhnung. Und letztlich hat die Versöhnung ihren Klimax, ihren Höhepunkt am Kreuz gefunden, als Christus für diese Welt gestorben ist. Da ist Versöhnung geschehen. Und dem sollen wir folgen. 2. Korinther 5, Vers 19. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Hier kommt also noch eine Komponente dazu. Wir sollen nicht nur versöhnungsbereit sein, sondern wir sollen es auch ausstrahlen. Wir sollen es verkündigen mit unserem Leben. Ja. Ich denke, ich möchte aufrufen, uns alle, weil wir in einer Zeit leben, die schwierig ist. Die ganze Corona-Geschichte, die hat uns alle erfasst, hat unser Leben verändert. Wir wissen nicht, was noch kommt. Was wir aber wissen, und deswegen sind wir Adventisten, wir wissen, dass Christus wiederkommt. Ich persönlich glaube, dass es nicht mehr allzu lange geht. Und wir sollen seine Botschafter sein. Und die Frage an uns alle und der Aufruf dazu ist, sind wir zur Versöhnung bereit? Sind wir bereit, Versöhnung zu verbreiten und das mit unserem Leben auch zu bekunden in einer Welt, die sehr unversöhnlich ist? Das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten muss. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. In diesem Sinn wünsche ich uns allen, dass wir Gottes Geist bekommen, dass wir diesen Weg gehen können, diesen Weg der Versöhnung. Amen.